Ich möchte mit euch heute eine religiöse Gruppe betrachten, die zur Zeit des Herrn Jesus einen großen Einfluss auf die Menschen gehabt hat. Das waren die Pharisäer. Die Pharisäer waren damals eine Elitegruppe. Sie hielten sich peinlich genau an das Gesetz des Mose und taten eher noch was dazu als weg. Und die Bedeutung des Namens der Pharisäer heißt die Abgesonderten. Sie waren meistens gar keine Priester, aber sie waren die geistlichen Führer des Volkes. Sie waren damals die echten Frommen und die wahrhaft Rechtgläubigen. Und sie allein erfüllten das Gesetz, erfüllten den Willen Gottes von ganzem Herzen. Zumindest meinten sie das und schien es so. Und deshalb wurden sie von den Menschen hoch angesehen. Heute ist der Name Pharisäer eher ein Schimpfwort. Damals war das noch nicht so. Dass es ein Schimpfwort ist, das hat natürlich einen Grund. Vor ein paar Jahren waren wir als Familie mal in Urlaub auf der Nordseeinsel Föhr, denn dort bin ich mal als Kind zum Glauben gekommen. Da waren wir im gleichen Haus. Und wir haben da eine Wattwanderung mitgemacht, dann hat es mal kräftig geregnet und dann sind wir ins nächste Café geflüchtet und haben dort was Warmes getrunken. Und auf der Getränkekarte fand ich ein Getränk namens Pharisäer. Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gesehen. Und es hat mich interessiert, was war das? Das war ein Kaffee mit Zucker und mit Rum. Und zwar mindestens 4 Kubikzentimeter Rum. Und obendrauf ein Sahnehäubchen. Und was das bedeutet, das habe ich dann erst später im Internet auf Wikipedia nachgeschaut. Dort stand, entstanden ist der Pharisäer der Überlieferung nach auf der nordfriesischen Insel Nordstrand, und zwar im 19. Jahrhundert. Zu jener Zeit amtierte dort der besonders asketische Pastor Georg Bleier. Bei den Friesen war es Brauch, in seiner Gegenwart keinen Alkohol zu trinken. Bei der Taufe des 6. oder 7. Kindes des Bauern Peter Johansen bedienten sie sich einer List und bereiteten das oben beschriebene Mischgetränk zu. Die Sahnehaube verhinderte dabei, dass der Rum im heißen Kaffee verdunstete und es nach Alkohol roch. Selbstverständlich bekam der Pastor stets einen normalen Kaffee mit Sahne. Bei der Entdeckung soll er ausgerufen haben, O ihr Pharisäer! Und damit hatte das Nationalgetränk der Nordfriesen nicht nur seine Geschichte, sondern auch seinen Namen. Soweit zu diesem Getränk, welches schon etwas die Problematik des Pharisäertums zeigt. Aber an ihrer Lehre hatte unser Herr Jesus gar nicht viel auszusetzen. So heißt es in Matthäus 23, Vers 2, Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen's zwar, tun's aber nicht. Und ich denke, weil sie sich auch so sehr ans Wort Gottes gehalten haben, deshalb gibt es auch selbst in unseren Kreisen manche Gläubige, die mit ihnen sympathisieren. Und aus dem Grund will ich mal 5 Dinge aufzeigen, die du beachten solltest, wenn du ein Pharisäer sein wolltest. Und danach kannst du entscheiden, ob du in Zukunft zu ihnen gehören willst oder weiter zu ihnen gehören willst. Als Grundlage habe ich den Text hier aus Matthäus 23 und Markus 7, Vers 1 bis 23. Also 5 Tipps, um ein guter Pharisäer zu sein. Das erste, Ein Pharisäer hat ein wachsames Auge. Ihm entgeht nichts. Selbst ein kleiner Splitter im Auge eines anderen wird schnell registriert und angesprochen. Aber das Entfernen des Splitters sieht er nicht als seine Aufgabe. Damit bleibt der Betroffene allein mit seinem Problem. Matthäus 23, Vers 4: Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Das Zweite: Ein Pharisäer weiß um seine Qualitäten und Begabungen und er ist davon vollkommen überzeugt. Andere sollen das natürlich auch sehen und respektieren. So heißt es ab Vers 5 in Matthäus 23: Alle ihre Werke tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern oben an bei Tisch und in den Synagogen und haben's gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden oder Lehrer. Also weil sie um ihre Qualitäten wissen, lassen sie sich auch gern als Lehrer bezeichnen. Das Dienen aber, wovon der Herr Jesus schreibt in Vers 11, der Größte unter euch soll euer Diener sein, das Dienen gehört nicht so sehr zu ihren Gaben, außer man kann dadurch zu Ehren kommen. Natürlich will jemand mit so hohen Qualitäten auch Anhänger finden. Und dafür nimmt der Pharisäer viel Entbehrung in Kauf. In Vers 15 sagt der Herr Jesus: Ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt. Und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Ein Pharisäer weiß, was er ist und was er kann. Und er ist dafür sogar Gott dankbar. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, berichtet der Herr Jesus von solch einem Gebet des Pharisäers, was eigentlich auch Dankbarkeit ausdrückt. Es heißt in Lukas 18, Vers 11, es stand auch noch ein Zöllner weiter hinten, aber der Pharisäer stand wohl ganz vorne. Er stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Pharisäer kann dankbar sein. Aber das Wörtchen Ich steht in seinem Gebet im Mittelpunkt. Denn ein Pharisäer ist ja schließlich was Besonderes. Dritter Punkt: Für einen Pharisäer sind 100% viel zu wenig. Es muss mindestens 200% sein. Alle Gesetze werden bis ins Kleinste verfolgt und befolgt. Matthäus 23, Vers 23. Ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also sogar Dill und Kümmel wird gezählt und es wurden genau 10% von diesen Körnchen wurden gespendet. Und diese Genauigkeit verlangen Pharisäer natürlich auch von anderen. Aber Barmherzigkeit kennen sie nicht. Vierter Punkt: Pharisäer leben abgesondert, wie ihr Name schon sagt. Dabei kommt die Bedrohung ihres geistlichen Lebens immer von außen. Sie sprachen so ähnlich, wie es wohl Paulus im Kolosserbrief gesagt hat, Kolosser 2, Vers 21. Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Sei es Essen, Sport, Kontakt mit weltlichen Menschen, alles ist gefährlich und zu meiden. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, die hat ein neues Gemeindehaus gebaut und zur Einweihung kam auch der Bürgermeister und hielt eine Rede. Und nun waren wohl auch manche Pharisäer in der Gemeinde. Sie hatten Angst, die neue Kanzel würde unrein werden, wenn der ungläubige Bürgermeister darauf ein Grußwort sprechen würde. So bauten sie kurzerhand eine zweite Kanzel für den Bürgermeister. Wir sehen, ein Pharisäer scheut keine Mühe und Kosten, um alles reinzuhalten oder scheinbar reinzuhalten. Fünftens, ein Pharisäer nimmt sich viel Zeit, Gottes Wort zu studieren. Deshalb kann auch nur seine Auslegung und Beurteilung die einzig richtige sein. Im Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 10, ist so ein Beispiel, oder Vers 9, Jesus spricht zu den Pharisäern: Wie fein hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Satzungen aufrichtet? Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt, Korban, das heißt, Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, oder besser gesagt, es gehört Gott, was dir von mir zusteht, so lasst ihr ihn nichts mehr tun für seinen Vater oder seine Mutter und hebt so Gottes Wort auf durch eure Satzungen, die ihr überliefert habt, und desgleichen tut ihr viel. Also sie sagten, in der Bibel steht zwar das vierte Gebot, aber mit Korban stehst du über dem Gebot. Denn schließlich ist ja Gott wichtiger als deine Eltern. Klingt es nicht gut? Bist du auch dabei, ein Pharisäer zu sein? Aber bitte, Herr Jesus, ist es nicht hart, wie du die Pharisäer bezeichnest? Matthäus 23, 33, ihr Schlangen- und Otternbrut? Oder Matthäus 15, Vers 15, ihr blinde Blindenführer? In Johannes 8, Vers 44 sagt Jesus sogar, ihr habt den Teufel zum Vater. Wie ist das möglich? Die Pharisäer glaubten doch dem Wort. Und Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Ja, das klingt hart. Aber Pharisäertum ist das Ende eines geistlichen Lebens, eines Lebens in Gottseligkeit. Und Pharisäer kann unser persönlicher Tod sein, der Tod unseres Glaubenslebens und auch der Gemeinde. Ich habe dasselbe in meiner Jugendzeit erlebt. Ich war in einer Gemeinde in meiner Jugend mit 18 Jahren, wo viele zum Glauben gekommen sind, viele Jugendliche. Die meisten waren damals zum Studium oder zur Berufsausbildung im gleichen Ort. Und viele an die 50 Jugendliche kamen damals zum Glauben. Es war eine Erweckungszeit. Und die Liebe zu Jesus prägte das Gemeindeleben damals und auch die Liebe untereinander. Viele bekehrten sich, sie taten Buße, bereinigten wirklich gründlich ihr Leben und gaben Zeugnis von Jesus und folgten ihm mit großer Freude nach. Aber dann im Lauf der Jahre, da hatte man Angst, die Leute wieder zu verlieren. Und es gab immer mehr Gebote und Erwartungen. Auch Korban war so ein Wort, was ich von damals kenne. Es hieß, wir haben doch so viel zu tun und du willst doch dem Herrn dienen. Musst du schon wieder zu deinen Eltern fahren? Und so sind wir halt kaum zu unseren Eltern gefahren und haben auch sehr wenig unseren Eltern geholfen, denn schließlich wollten wir ja dem Herrn dienen. Wer die Erwartungen nicht erfüllte, wurde hinausgedrängt und geächtet. Und bald war über die Hälfte der Jungbekehrten verschwunden und bei dem Rest, bei den meisten, war auch die Liebe zu Jesus verschwunden. Es war nur noch menschlicher Gehorsam wichtig. Denn Gehorsam kann man kontrollieren, das Herz kann man schwer kontrollieren. Und zum Schluss war nur noch ein Häuflein 100% gehorsamer Leute da, eine Elite von Gläubigen. Sie hatten durchgehalten, sie waren immer einsatzbereit, sie waren fast perfekt, zumindest nach außen. Aber nach innen unerreichbar, verbissen in ihren Überzeugungen und ohne Liebe. Ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen immer wieder neu Erweckung unserer Herzen. Persönliche Erweckung mit Buße, Umkehr und Erneuerung. Was uns in erster Linie schadet, sind nicht die Dinge, die von außen auf uns einwirken, sondern das sind die Dinge, die aus meinem eigenen Herzen kommen. Markus 7, Vers 18 sagt Jesus zu den Pharisäern, seid ihr denn auch so unverständig? Nein, zu den Jüngern sagt er, merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord oder Hass, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Und ich glaube, wenn wir das erkennen, dann werden wir auch barmherzig wieder mit anderen Menschen, mit anderen Gläubigen in ihren sogenannten Unarten. Wir sind alle Menschen und jeder von uns hat Unarten und Dinge, die Gott nicht gefallen. Ich denke immer gern an Bruder Jetta zurück. Einige kennen ihn aus der EFA. Philipp kennt ihn sicher auch oder hat ihn gekannt. Und ein wichtiges Wort von ihm war immer, wir brauchen ein weites Herz auf schmalem Weg. Es ist wichtig, dass wir den schmalen Weg gehen und nicht den breiten Weg, aber auf dem schmalen Weg brauchen wir ein weites Herz. brauchen Barmherzigkeit. Und ich glaube, auch damals in der Urgemeinde, wo wirklich Erweckung war und wo Leben war, da hat man doch auch ein weites Herz gehabt. Wir haben am Donnerstag im Hauskreis von Eutychus gelesen. Wir kennen diesen jungen Mann aus der Bibel nur, weil er aus dem Fenster gefallen ist, vor Müdigkeit und dann tot war und wieder zum Leben gekommen ist. Aber es steht jetzt in diesem Text nicht, dass dieser Knabe leider halt noch nicht so gut war, noch nicht so perfekt, dass er eingeschlafen ist. Ich glaube, es durfte damals auch mal jemand einschlafen. Denn das Tolle war, dass Eutychus überhaupt in der Gemeinde war. Heute, wenn jemand müde ist, dann sagt er vielleicht, heute bleibe ich zu Hause und gehe nicht in die Gemeinde. Und der Eutychus hat vielleicht den ganzen Tag gearbeitet und ging in die Gemeinde und die Predigt zog sich hin bis Mitternacht. Das ist ja echt sagenhaft, wie lange die Leute überhaupt zugehört haben und Eutychus ist eingeschlafen. Es ist kein Vorwurf, dass Eutychus eingeschlafen hat. Ich denke eher, dass die Leute sich gefreut haben, dass Eutychus auch gekommen ist. Und ich denke mir, lieber in der Gemeinde schlafen, als zu Hause bleiben und irgendeinen Blödsinn machen. Und da dürfen wir auch barmherzig sein. Es gibt Leute, die haben die ganze Nacht vorher nicht geschlafen, kommen zum Gottesdienst und schlafen ein, aber sie haben wenigstens die Lieder vorher mitgesungen, haben mitgebetet und haben vielleicht das Amen gehört und gehen trotzdem nach Hause und wussten, ich war mit meinen Geschwistern zusammen. Lasst uns barmherzig sein. Miteinander. Manchmal ist auch nötig, mit uns selber barmherzig zu sein. Es ist der Teufel, der alle Dinge von außen als unrein erklärt, um von dem Zustand meines Herzens abzulenken. Und so reinigen wir uns oft von Speisen, von Kontakten, von Dingen, wo wir meinen, das ist unrein, und wir reinigen uns bis zum Lebensende und sind doch nicht rein in unserem Herzen. Und besonders eine Sache ist extrem gefährlich und Jesus warnt ausdrücklich davor, das ist die Heuchelei. Matthäus 23, Vers 28. Von außen scheint ihr von den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Und im Lukas 12, Vers 1 sagt Jesus zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Heuchelei ist oft die Folge von Gesetzlichkeit. Je mehr Gebote wir aufstellen, umso mehr wird uns bewusst, dass wir gar nicht alles halten können. Und die Folge ist dann oft so, wir tun, als würden wir es halten. Wir haben dann zwei Leben, ein Leben in der Gemeinde und ein Leben zu Hause. Oder ein Leben zu Hause bei christlichen Eltern und ein Leben in der Schule und in der Arbeit, das wieder ganz anders ausschaut. Heuchelei führt uns immer weg von Gott. So war es auch bei einem Mädchen namens Claudia Eckert. Sie ist aus Süddeutschland, aus der Gegend vom Bodensee, und sie beschreibt ihr Leben in diesem Buch, das Mädchen mit dem kalten Blick. Vielleicht hat es schon mal jemand gelesen. Ich war ein Grufti, steht noch drunter. In diesem Buch beschreibt sie, wie ihr Leben gelaufen ist. Ihre Eltern waren wohlhabend angesehen, waren christlich, hielten alles Schlechte von ihrer Tochter fern. Nur das Beste war nicht gut genug. Aber die Zeitschrift Bravo, die sie von der Oma bekam, hat sie sehr beeindruckt. und sie mehr geprägt als das Leben ihrer Eltern, das auch nicht immer sehr zeugnishaft war. Und so begann sie ein Doppelleben. Zu Hause war sie die Brave, in der Schule die Ausgeflippte. Sie hatte immer, wenn sie zur Schule ging, eine Plastiktüte dabei und da waren die entsprechenden Kleider darin, aufreizende Kleidung. Und sie zog sich dann immer um vor der Schule und es machte ihr Spaß, mit dieser Kleidung, mit ihrem entsprechenden Verhalten die Leute zu schockieren. Zuerst war alles verborgen und dann offen. Dann kamen Drogen dazu, Okkultismus, Parapsychologie. Sie lebte in Angst und Verfolgungswahn. Und schließlich gehörte sie zu den Gruftis, wo man sich auf Friedhöfen trifft, Blutsrituale laufen, Rauschgift genommen wird. Sie hat sich nicht mehr gewaschen, sie war ungepflegt, sie konnte kaum noch richtig denken. Tiefer geht es nicht, aber es begann mit Heuchelei. Jesus hat sie gefunden, aber viele andere sind noch tief unten und auch viele Kinder christlicher Eltern. Meist beginnt es mit Heuchelei. Und Jesus vergleicht das mit dem Sauerteig. Sauerteig ist nicht haltbar. Deswegen sollte auch das Volk Israel den Sauerteig aus ihren Häusern tun. Es schimmelte sehr schnell. Sauerteig ist ansteckend. Und ein wenig Sauerteig genügt, um das andere, was nicht sauer war, anzustecken. Und so ist es auch mit der Heuchelei. Ein wenig Heuchelei zerstört ein Glaubensleben und ganze Gemeinden. Und wir alle sind gefährdet. Sogar leidende Personen wie Petrus und Barnabas standen in der Gefahr. Wir können das nachlesen im Galaterbrief, Galater 2, ab Vers 11. Dort schreibt Paulus: Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Paulus musste das öffentlich ansprechen. Es steht für uns noch geschrieben im Galaterbrief, weil es einfach so eine gefährliche Sache ist, ein Doppelleben zu führen. Und deshalb, ihr jungen Leute, ihr Eltern, wenn ihr wollt, dass eure Beziehungen intakt bleiben, dann seid ehrlich zueinander. Auch wenn du vielleicht manchmal nicht verstanden wirst, führt kein Doppelleben. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein, nicht nur der Sonntagvormittag. Elisabeth hat auch so einen Leitvers, der heißt: Lieber echt als fromm. Er gefällt mir. Es ist wichtig, wenn wir ein Problem haben, dass wir uns auch trauen, darüber zu reden. Wenn wir an irgendwas gebunden sind, dann ist es wichtig, dass wir uns helfen lassen, dass wir darüber sprechen, dass wir es nicht verstecken. Wenn wir ans Rauchen gebunden sind, dann rauch auch hier draußen auf dem Parkplatz und nicht hinterm Baum. Dass es jeder sieht, dass jeder weiß, wofür er auch beten kann. Nur die Wahrheit macht uns frei. So sagt Jesus in Johannes 8, Vers 32. Die Macht der Sünde ist ihre Heimlichkeit. Lass uns ehrlich sein zueinander. Wir brauchen uns nichts vorzuspielen. Wir sind alle vom gleichen Fleisch und Blut. Und es ist keiner besser als der andere. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr braucht euch auch nicht als Lehrer bezeichnen. Ihr seid alle Brüder. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind zueinander, dann wird auch immer wieder ein Aufbruch geschehen, bei dem Jesus im Zentrum steht. Ich habe heute früh ein Zeugnis gelesen einer Missionarin aus Senegal in dem VDM-Heft. Und da stand der Vers drüber aus dem Epheserbrief: Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Und diese Missionarin schreibt: Diese Mächte der Finsternis sind nicht unbedingt das, was wir kennen, das, was die Eingeborenen im Urwald machen, diese Tänze und sonst was. Wir Christen, wir haben oft ganz verborgen mit Mächten der Finsternis zu kämpfen, nämlich mit dem Feind, der uns die Augen verschließt für das, was in unserem Herzen drin ist. Und das ist wichtig, was der Herr Jesus auch aufzählt, was wir gelesen haben in Markus 7, was unser Herz beinhaltet, was uns von innen unrein macht, dass wir das auch erkennen und bekennen und auch immer wieder damit zum Herrn kommen, auch voreinander es sagen können, dass Gott uns vergibt und dass Gott uns auch diese Barmherzigkeit füreinander schenken kann. Denn der selber ein Sünder ist und sich bewusst ist, dass er immer noch sündigt, der kann auch barmherzig sein zu anderen und anderen auch wieder weiterhelfen. Bruder Krämer, den vielleicht die Älteren noch kennen, er hat mal gesagt, wir sollen Füße waschen und nicht Köpfe waschen. Köpfe waschen, da muss man sich nicht niederbeugen. Eine Schwester hat mir vorhin erzählt, sie war im Krankenhaus und da kam jemand und hat ihr die Füße gewaschen. Und da hat sich so sehr gefreut drüber. Und ich glaube, zum Füßewaschen muss man sich eben auch runterbeugen. Da muss man auf die gleiche Stufe. Da steht man nicht drüber. Und diese Stellung, die wünsche ich auch uns allen und auch immer wieder neu. Amen.